Ja, moin Leute, herzlich willkommen zurück zum Wellenlänge Surf Podcast. So, wie schon im letzten Jahr angekündigt, nachdem ich Fabi interviewt hatte auf seinen eigenen Hintergrund, wie er denn da hingekommen ist, wo er heute steht, nämlich begnadeter Surf-Podcaster, drehen wir den Spieß heute einmal um und Fabi hat heute mich interviewt. Sprich, ich erzähle ein bisschen aus meiner Vergangenheit von Kindheit bis heute. Also nicht wundern, wenn es hier nicht sofort ums Surfen geht, denn wie sich vermuten lässt, habe ich nicht mit 3 Jahren angefangen zu surfen, sondern erst mit 18 und davor lief ein bisschen was anderes ab. Ich würde auf jeden Fall mal behaupten, dass wir auch mit dieser Episode eine kurzweilige und durchaus für den einen oder anderen interessanten Episode aufgenommen haben. Nicht, dass ich jetzt die interessanteste Persönlichkeit dieser Erde wäre, aber mein Motto ist grundsätzlich mittlerweile, jeder Mensch hat interessante Stories zu erzählen, wenn man ihn denn nur mal lässt. Und daran probiere ich mich heute mal ganz persönlich. Viel Spaß also dabei. Oh, moin, Fabi, da sitzen wir wieder. Letzte Woche hatten wir ja schon eine ziemlich persönliche Folge, wo wir quasi persönlich gecoacht worden in verschiedener Art und Weise. Und heute geht es dann nochmal extra um mich, bin ich schon gespannt. Aber sowas sollten wir öfter machen wie letzte Woche, finde ich, oder? Fand ich echt charmant mit der Kim.
Ich fand es tatsächlich auch mega. Ich habe mal über Sachen nachgedacht, wo ich jetzt so vielleicht gar nicht so nachdenken würde. Es hat mich sehr zum Denken angestoßen. Ich mache ja nie so Coachings oder irgendwelche Retreats oder whatever. Von dem her fand ich das tatsächlich ziemlich geil.
Ist spannend, was so kleine paar konkrete spitz gestellte Fragen irgendwie bewirken können, ne? Finde ich. Also ich fand auch so ein Satz von dir, der dann am Ende bei rauskam auf die eine Frage ziemlich cool, dass du immer auf der Suche nach der besten Welle bist, aber das eigentlich gar nicht unbedingt um die Welle jetzt deines Lebens zu surfen, sondern um mit der Forecast recht zu haben. Und das habe ich dann auch noch gedacht, das trifft ja dann auch genauso zu, wenn du irgendwen anders coachst. Du coachst ja quasi selber auch in der Hinsicht, ne? Und irgendwo hinschickst dir, du müsste da und da gut sein. Ich glaube, du freust dich manchmal genauso sehr, wenn der die perfekte Welle hat, als wenn du die surfst, nur weil du die dann auch vorausgesagt hast, ne?
Ja, das kickt mich tatsächlich total hart, wenn ich so eine Ferndiagnose starten kann.
Ja, fand ich super lustig, ey. Also zu was für Punkten man gekommen ist. Also, ja, viel wert, sich da immer mal so ein bisschen hinterfragen zu lassen. Und was mir nochmal aufgefallen ist, jetzt gerade am vergangenen Wochenende ist mir das aufgefallen, was es halt auch unglaublich bringt, wenn man Dinge dann irgendwie gemeinsam macht und Absprachen hat, ne, was so irgendwie morgens rauskommt zum Beispiel. Ich war ja am Wochenende jetzt verabredet mit meinem Kumpel Christian zum Wandern mal wieder und wir wollten einen Winterbiwak eigentlich im Schnee machen. Schnee lag jetzt nicht mehr viel im Harz, aber naja, egal. Auf jeden Fall musste ich um 6 Uhr aufstehen. Ich habe ja eine Verabredung gehabt, so ungefähr, und hat gut geklappt.
Ja, ich finde aber gerade in solchen Situationen klappt es doch meistens gut. Vor allem, wenn dann irgendwie, aber da hat man wieder die Belohnung des tollen Erlebnisses, weil du Bock hast auf diese Wanderung. Ja. Da sind wir wieder bei diesem Belohnungssystem. Du weißt, dass eine geile Wanderung oder eine geile Action vor euch steht und dann tendiert man wahrscheinlich nicht zum nochmal die Äuglein schließen.
Aber gerade gepaart mit der Situation auch noch, ne, dass noch jemand auf einen wartet dafür, ist das einfach nochmal verdichteter alles dann.
Das Meer wartet auch auf dich, Benny, und sich juckt's nicht. Also.
Das Meer interessiert sich ein Scheißdreck für mich, sind wir doch mal ganz ehrlich.
Ach. Aber du interessierst dich für das Meer, das ist das Gute.
Ja, absolut, absolut, ja.
Das ist eine relativ einseitige Beziehung, aber eine schöne einseitige.
Ja, stimmt, ja. Macht es manchmal einfacher.
Ja, einseitige Beziehungen sind ja nicht unbedingt schlecht.
Das Bier interessiert sich auch nicht für mich und ja.
Ja, es interessiert sich für deine Gehirnzellen.
und das rächt sich jetzt ziemlich hart, meistens.
Das ist immer so ein Geben und Nehmen. Du interessierst dich für das Bier und es tötet im Gegensatz deine Gehirnzellen.
Ja, noch kann ich mit leben. Ne?
Ach du, ich glaube, das wurde früher viel intensiver betrieben und die Leute waren auch nicht komplett blöd. Also
stimmt, ja.
Ach komm, wenn wir schon den alten Kamellen schwelgen, Benny. Heute geht es ja eigentlich um dich, dann übernehme ich jetzt einfach direkt mal das Ruder hier. Oder warst du schon so weit, dass ich das Ruder übernehmen kann?
Ja, hau mal rein. Bin gespannt.
Ja, heute geht es ja ganz um dich. Wie es vor 2, 3 Folgen, ich weiß es gar nicht genau, um mich ging, habe ich heute die Ehre, dich auszuquetschen. Das freut mich auch voll, weil wir reden echt so voll viel übers Hier und Jetzt und was so vor uns ist und was wir vorhaben. Und ich finde es ja immer schön, man hört uns ja echt viel zu, was so hinter uns steckt und was uns vielleicht auch zu dem gemacht hat, was wir hier alles so rauspussaunen. Und deswegen graben wir heute mal ein bisschen in deiner Vergangenheit. Ja. Ich werde es wie du machen. Wer das Titelbild vor sich hat, das ist quasi so wie ein Ablauf unseres Lebens in schematisch. Und da werde ich mich tatsächlich auch entlanghangeln. Zu Beginn deiner sportlichen Karriere, Benny, da ist also ein Tischtennisschläger irgendwie im Spiel. Benny, wieso bist du damals nicht gesurft? Wieso Tischtennis?
Ja, Surfen kam lange nicht irgendwie mir wirklich in den Kopf. Das kam irgendwann von meinem Bruder. Aber da war ich dann schon irgendwie im fortgeschrittenen Teenageralter. Kommt später also. Tischtennis, ja, war einfach, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, mein Kumpel kam drauf. Mein Sandkastenkumpel Jan. Und wir sind irgendwie zusammen dahin und ja, lange, lange gehalten. Einfach irgendwie so, man musste ja irgendwas machen so ungefähr. Und irgendein Sport im Verein war meinen Eltern auch, glaube ich, wichtig. Oder vor allen Dingen meiner Mama, dass ich da was mache. Und Tischtennis hat mir immer viel Freude bereitet, muss ich sagen. Das ist ein tolles Spiel. Spiele ich heute noch gern, nur auch viel seltener, als ich surfe. Und das hat was zu sagen.
Wobei es da keine Ausrede gibt, Benny. Du könntest einfach eine Platte bei dir im Garten stellen.
Ich habe sogar eine Platte im Keller stehen, aber noch keinen vernünftigen Raum. Und ich habe seit Jahren über nachgedacht, hier nochmal einen Tischtennisverein einzutreten. Aber habe ich eigentlich ehrlich gesagt auch keine Zeit für, beziehungsweise andere Prioritäten.
Ja, Tischtennis. Ich habe tatsächlich auch mal Tischtennis ein bisschen gespielt. Das habe ich noch gar nie erzählt in dem Zusammenhang.
Okay, in welchem Alter war das?
Oh, ich weiß gar nicht. Ich bin da auch mal übers Ferienprogramm so reingerutscht. Das ist wahrscheinlich ein ähnliches Alter, wie du damals angefangen hast. So, ja, aber ich kann es nachvollziehen. Das ist irgendwie ganz charmant, so dieses 101-Ding. Das finde ich irgendwie ganz geil. So eine 1-gegen-1-Situation, das hat was.
Absolut. Das ging mir eigentlich auch immer so. Ich habe auch eigentlich total gerne Doppel gespielt, aber definitiv nur zum so Training und zum Spaß. Ich war ja eh schon damals nicht der Kompetitive, sag ich mal. Die Punktspiele waren mir da schon immer irgendwie zuwider. Ich habe am liebsten nur Trainingsspiele gemacht und dann einfach so für mich selber gespielt oder ein Doppel. Das ist echt sowas, ja, was uns auch ganz stark unterscheidet, haben wir ja schon öfter mal festgestellt. Und ansonsten ja, aber das war eigentlich ein cooler Sport, um einfach sich selber damit zu beschäftigen, ist sehr technisch irgendwie auch, sehr, muss man sehr technisch gut ausführen. Das mochte ich, glaube ich, irgendwie durchaus damals. Ja, und hat mich lange begleitet, bis ich irgendwie, also bis 18, 19 oder so, habe ich Tischtennis gespielt noch weiterhin. Ich habe es nur irgendwann aus den Bildern rausgelassen, weil es irgendwann nicht mehr wirklich wichtig war. Es war eigentlich mal so ein Einstieg in meine erste Sportart, die ich wirklich organisiert ausgeführt habe, glaube ich. Ja. Würde ich sagen.
Bin ich spannend. Ich habe eine Frage zum Thema Tischtennis tatsächlich, weil die mich immer interessiert, schon von jemandem, der ernsthaft mal Tischtennis gespielt hat. Macht das Spaß, mit so einem komischen Schussautomaten da zu spielen? Weißt du, der einem so den Ball zuspielt? Ich finde das total hektisch, aber ist das geil?
Tatsächlich hatten wir sowas nicht. Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Und ich habe jetzt tatsächlich bei meinem Sohn, der spielt nämlich jetzt auch Tischtennis, seit ein paar Jahren schon. Und da habe ich so ein Ding tatsächlich gesehen im Einsatz, dass irgendwer damit trainiert hat. Und ich fand das Ding auch voll faszinierend. Ob das nicht ein bisschen zu hektisch ist, weiß ich auch nicht so genau. Aber so wirklich, um einmal nur Vorhand oder nur Rückhand zu trainieren, hätte mir wahrscheinlich gut getan. Weil das konnte ich immer überhaupt nicht so mit der Vorhand einen voll draufziehen. Ich war immer ein super defensiver Spieler, der sich alle eingelullt hat und dadurch vielleicht irgendwann mal gewonnen hat.
Ah ja, okay, spannend. Ja, ich hatte tatsächlich schon mal das Vergnügen mit so einem komischen Automaten, aber das ist schon ewig her. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, ich fand es kacke. aber vom Tischtennis tatsächlich direkt in die nächste Sportart, wo ich bis heute, ich glaube, du hast sie nie im Verein betrieben, und das ist Fußball, Benny. Du bist ein großer Fußballfan, das hören wir hier öfter, aber Fußball spielen war nie dein Ding?
Nee, ist tatsächlich nie drüber hinausgegangen. Ich bin, glaube ich, ein einziges Mal zum Fußballtraining, auch mit meinem Sandkastenkumpel Jan, gegangen. Vielleicht spielt er auch wieder Fußball gerade, weiß ich gar nicht mehr, hören uns nur noch so selten. Aber der hat immer sehr lange Fußball gespielt, war auch recht ambitioniert zwischendurch, immer so auf der Dorfebene. Und ich hatte auf so also Mannschaftssportarten, konnte ich nichts mit anfangen. Fußballfan dagegen, bin ich echt ziemlich ja, super akribisch geworden dann irgendwo, ne? Das war wirklich mal angefangen so mit ganz klassisch, so alle in meinem Umfeld waren Bayern München Fans, also habe ich auch Bayern München mir angeguckt und bin da so reingerutscht in viel Videospiele, so ich weiß nicht, vielleicht kennst du Anstoß, das war schon ganz alt, und dann ging dann durch alle möglichen Erweiterungen durch, haben wir auch frenetisch zu Fußball-Manager-Spiele gespielt oder später FIFA Soccer und so ein Kram auf der Playstation. Oder Sensible Soccer auf dem Amiga, aber auch ganz weit vorn, so richtig simpel noch, aber ein geiles Spiel gewesen. Und ja, Fußball habe ich immer irgendwie geliebt als Sport. Und vor allen Dingen ging es bei mir so richtig krass in die Fankultur-Richtung dann irgendwann rein. Also ich würd mich nicht als Ultra bezeichnen, aber meine Herangehensweise hatte schon wirklich so Ultra-Züge. Also wir sind echt total fundamentalistisch mit Eintracht Braunschweig unterwegs gewesen, zu Auswärtsspielen und allen möglichen, teilweise jedes Wochenende, irgendwie ein Teil des Wochenendes gewesen. Das war schon echt krass.
Dritte Liga dann war das, oder?
Ganz unterschiedlich. Angefangen habe ich in der Regionalliga Fan zu werden. Also ein super traditioneller Verein, ne? Eintracht Braunschweig ist Deutscher Meister 1967 gewesen und Gründungsmitglied der Bundesliga. Und da sieht man heute halt nicht mehr unbedingt so viel von, meistens außer einem großen Fanaufkommen und einer schon echt nervigen Fantradition, die einfach viel zu drüber ist oftmals. Und dann dritte Liga, zweite Liga, ganz kurz meiner ersten Liga. Das war in dem Jahr, als meine Tochter geboren ist. Da habe ich tatsächlich, weiß ich noch, ich hab ihr gelb-blaue Klamotten angezogen und habe mit ihr auf dem Sofa gesessen und eins der ersten Spiele angeguckt und fast alles verloren. Ich glaube, das Spiel haben wir sogar 4-3 verloren oder so. Alles sehr deprimierend gewesen. Aber ja, das war wirklich, das hat mich sehr, sehr lange begleitet, bis Mitte 20 auf jeden Fall. Und also ja, wirklich krass. Ich verstehe heute auch teilweise nicht mehr genau, was mich da eigentlich, also mich versteht, was da mich da so fasziniert hat und mitgenommen hat, aber was für Züge das mit sich gebracht hat, das war echt schon ein bisschen bescheuert. Also ich merke heute noch, dass ich da ein Stück drinstecke und immer noch so eine leichte Hannover-Abneigung habe, obwohl ich überhaupt nichts gegen diese Stadt habe und die Leinewelle jetzt auch feiere, dass die da heißt und all sowas. Aber wenn irgendjemand mir kommt mit Hannover gegen Braunschweig in irgendeiner Art und Weise, dann verfalle ich reflexartig in so einen kleinen Triggerpunkt, wo ich irgendwas sagen muss, um Braunschweig nach vorne zu bringen und Hannover zu diskreditieren. Es ist total lächerlich eigentlich, aber ich werde es nicht los, dieses Laster.
Finde ich geil. Ich konnte ja tatsächlich noch nie mich mit so Fan, also so Fußball-Fankulturen und so, also da habe ich noch nie einen Zugang gefunden. Ich fand es immer eher irgendwie beängstigend, muss ich zugeben. Weil das immer so radikale, also ich finde es man macht einfach so ultraradikale Wirkungen nach außen. Viele sind ja tatsächlich mittlerweile auch eher rechtsradikal von den Fanclubs leider.
Ja, beziehungsweise waren sie immer, ne? Also in Braunschweig ist auch, da ist eine große rechte Tradition in dem Verein, in dem Vereinsaufkommen, im Ultra-Bereich. Als ich Fan geworden bin, war tatsächlich eine sehr linke, eher so eine Punk-Gruppierung eigentlich da maßgeblich. Aber es hat sich dann irgendwann, die haben ein Stadionverbot alle bekommen. Und dann aus guten Gründen wahrscheinlich. Und weiß ich gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ja, das ist, ne, also ich habe immer gesagt, ich stehe jetzt hier, feiere hier tierisch diese Fußballatmosphäre. Und wenn das Spiel zu Ende ist, bin ich rausgegangen und denke ich, mit 99% der Leute hier möchte ich jetzt nichts mehr zu tun haben, so ungefähr. Bloß kein normales Gespräch führen.
Ja, finde ich echt spannend. Ich muss ja sagen, ohne solche Fans ist auf jeden Fall im Stadion keine Stimmung. Ich glaube, das tut auch den Spielern gut. Also das ist schon wichtig, dass es das gibt. Also Leute wie dich, die da total intuit sind und da total mitfühlen und dann jubeln und trauern. Finde es auch schön zu wissen, dass es das gibt außerhalb von der Ultraszene. aber ja, ich konnte mich da echt nie mit identifizieren. Finde ich krass. Also man merkt immer, dass dir das auf jeden Fall irgendwie mega viel bedeutet hat und auch immer noch bedeutet. Fällt ja auch hier im Podcast öfter irgendwie so deine Fußballfan-Vergangenheit.
Ja, also wie gesagt, los werde ich es nicht. Ich kann mittlerweile selber nicht mehr ganz nachvollziehen, was da manchmal abging. Also mein Bruder war noch schlimmer. Da hatten wir echt teilweise Erlebnisse auch. Ich weiß noch, der Höhepunkt war mal erreicht. Bier floss natürlich in Strömen und wir sind irgendwann auf dem Rückweg aus Paderborn, Drittligaspiel, sind wir irgendwie in eine falsche Bahn gestiegen und sind im Hannoveraner Bahnhof rausgekommen. Mit unseren ganzen Eintracht-Sachen. Und es war so obskur. Da hat gerade Dortmund gespielt. Das heißt, der ganze Bahnhof war eigentlich gelb. Und Braunschweig hat ja gelb-blau als Fan-Kluft. Und wir wären da nicht aufgefallen. Und mein Bruder war noch so bescheuert und hat dann noch irgendwie pöbelnd in Braunschweig gesungen und hat noch Leute angeschrien, dass wir fast in eine Schlägerei gekommen wären und dann nur gerade so rausgekommen sind. Also, weiß ich nicht. Es war wirklich, ja, heutzutage wundere ich mich oft sehr, aber ich werde es nicht ganz los. Nee, es gehört einfach zu mir irgendwie ein Stück weit.
Ich finde das schon krass, dass man da, also dass da so viel Gewalt stattfindet, obwohl es am Ende einfach nur über den Sport geht. Das wäre wie wenn wir uns irgendwie kloppen würden, weil du Kelly Slater-Fan bist und ich Gabriel Medina oder sowas. Also
ich bin von beiden kein Fan, aber. Eigentlich genau das, was ich heute ganz stark ablehne. Das hat ja viel mit National- bzw. Regionalstolz zu tun und mit so Tradition im kleinen, piefigen Bereich, was ich eigentlich heute überhaupt nicht mehr mag. Dass ich das dann nicht ganz loswerde, wundere ich mich auch manchmal. Aber eigentlich ist es das, was unsere Welt nicht gut tut, was da auch im Fußball teilweise dann abgeht. Obwohl es schön sein kann, wenn es denn nur verbal ist, ne, dann ist alles irgendwo ja auch noch in Ordnung. Wobei es auch teilweise zu krass ist schon. Ne? Naja.
Ich finde solche Fanlager ganz schlimm irgendwie. Ich muss ich wirklich ja sagen. Ich würde es manchmal auch cool finden, wenn die Leute gemischt in einem Block sitzen würden. Also ja. Ich finde es auch schade, dass das nicht möglich ist. Also muss ich ja wirklich zugeben.
Ja, ist es auch. Kann man nur ganz objektiv so sagen. Wer dann ganz subjektiv da drin steckt, sieht das anders. Aber objektiv kann man nichts anderes sagen, als dass das eigentlich verboten gehört.
Ja, ich finde das zum Beispiel so ein kleines Beispiel, was mich jedes Mal aufs Neue schockiert. Ich wohne ja hier direkt an dem Eisstadion hier in Augsburg. Ich bin ja auch erste Liga. Mhm. Und also das ist ja wirklich hier direkt vor meiner Haustür. Und ich sehe ja immer, wie krass das ist, wenn dann auch die Fans separiert werden müssen, dass dann teilweise bei so Hochrisikospielen da irgendwie Hunderte an Polizisten anrücken müssen. Die könnten auch lieber daheim auf der Couch abhängen. Und da muss man irgendwie einen extra Eingang und extra alles machen, dass die ja irgendwie die Fans nicht zusammenkommen, wo ich mir denke, so, das ist doch krank.
Das kann eigentlich nicht sein, aber ja, wenn ich jetzt nochmal so ganz subjektiv nachdenke, wie das bei mir war, dann war wirklich so, dann ist das auch was bei dir wahrscheinlich auch nie zugetroffen hätte, aber ich weiß noch, dass ich es total faszinierend fand, in diesem Fanblock zu stehen. Die ersten Male war ich sogar noch als Auswärtsfan in Braunschweig, da habe ich noch mit dem VfB Lübeck mich beschäftigt, weil das so ein bisschen so eine Zweitheimat von mir war. Und dann war ich auch mit meinem Cousin im Stadion in Braunschweig und es war einfach so faszinierend, so eine Wand mit so einer Masse da zu stehen und so eine Macht zu haben irgendwie, weißt du, es war so ein Kollektivding, das hat sich irre krass angefühlt und das hat viele, viele Jahre einfach echt irgendwie sehr irgendwas Krasses in einem bewirkt und also was irgendwie was
ein Zugehörigkeitsgefühl.
Ja, genau. Und dieser Fanblock fühlte sich echt so ein bisschen wie so eine gesetzlose Zone an, auch teilweise. Es war schon einfach echt irgendwie geil. Also das kann ich nicht wegreden. Ja. Aber ich sag mal, wer dann irgendwie auch ewig darauf hängen bleibt und noch irgendwie, was weiß ich, in welchem Alter das genauso vollzieht, dann, naja, da sollte man vielleicht andere Sachen gefunden haben irgendwann mal. Würde ich jetzt mal so sagen.
Ich glaube jetzt auch nicht, dass das gesund ist, also ohne irgendjemanden anzugreifen. Ich hoffe jetzt hier in der Hörerschaft fühlt sich da niemand von mir angegriffen, aber ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das auf Dauer gesund ist, sich da so zugehörig zu fühlen in so einer Community, wie da oft ist. Es gibt bestimmt Vereine, wo das anders ist, also, aber was man halt so mitbekommt.
Ist schon sehr toxisch.
Ich glaube, das ist ziemlich wild. Aber irgendwie wahrscheinlich auch rebellisch und vielleicht hat das auch dann einfach mit deinem Musikhintergrund zu tun. Da wollte ich, das ist ja gleich so irgendwie das nächste Ding, wenn man auch dieses Bildchen, das der Markus gemalt hat, anschaut, das geht ja auch ziemlich übereins quasi, das Titelbild hier von der Folge. Musik ist ja auch ein großer Punkt irgendwie in deinem Leben. Kam das auch durch diese ganze Fußballbewegung, durch Tischtennis glaube ich jetzt nicht, aber kam durch das Fußball irgendwie eine bestimmte Musik in dein Leben?
Das eher abgespalten. Ich habe eher die Musik mit in Fußball reingenommen. Da habe verstärkt nach Bands gesucht, nach Punkbands gesucht, die irgendwo im Fußball auch beheimatet sind. Da gibt es ja Unmengen, sage ich mal. Musik war unabhängig davon eigentlich. Das fing noch früher an als Fußball bei mir. Ich kann das echt genau datieren sogar, weil das so, ich weiß nicht, ich habe lange, ganz zu Anfang halt Kinderlieder und sowas und irgendwann fing mein Bruder an, mich mit so einer Musik anzufixen auch. Und ich weiß noch genau, meine ersten großen Hits waren Nothing Else Matters von Metallica und, naja, weiß nicht, wahrscheinlich November Rain oder so von Guns N' Roses. Und diese beiden Alben, Use Your Illusion One und das Black Album, kamen 1991 raus. Das heißt, da war ich 9. Und in dem Alter, ab da habe ich eigentlich nur noch Hard Rock, Metal oder Punk gehört. Zumindest das, was ich dafür gehalten habe, sage ich mal so. Und ja, das war voll krass bei mir. Das hat so schnell so einen Status angenommen. Das ging dann halt von so Metal-Bands über zu Punk-Band und so Skate-Punk vor allen Dingen, so NoFX und Bad Religion und solche Sachen. Und ja, das seitdem ist das aus meinem Leben nicht mehr verschwunden tatsächlich.
Das ist krass. Das ist schon so eine Konstante. Man merkt aber auch immer wieder, also dass dir das auch tatsächlich mega viel bedeutet. Ich habe ja vorhin gemeint, der Fußball bedeutet dir viel, aber die Musik ist ja schon, also auch, das nimmst du ja total auch mit in den Podcast, mit der Playlist, die ja, glaube ich, fast von Anfang an Teil vom Podcast auch ist. Oder von Anfang an?
Ja, die war von Anfang an vorgesehen. Das ist wirklich, wenn ich stelle mir manchmal so Fragen selber so, wenn einmal so Fragen wie, was ist denn meine Lieblingsband oder mein Lieblingsalbum und komme immer wieder dazu, dass es das nicht gibt, sondern dass das in jedem Tag was anderes sein kann, irgendwie bei so vielen, was ich da feiere. Aber auch irgendwie so Fragen wie, wenn ich eine Sache aus meinem Leben auf keinen Fall verbannen dürfte, und wir nehmen da jetzt einfach mal Freunde und Familie raus, sage ich mal, dann wäre es, glaube ich, Musik. Ich würde wahrscheinlich sogar das Surfen streichen, wenn ich dann keine Musik mehr hören dürfte. Das ginge gar nicht, so ungefähr. Das wäre mein mentaler Tod.
Okay, finde ich krass. Dann habe ich eine Frage. Also das kann ich zum Beispiel nicht, wenn mich das immer Leute fragen, kannst du ein Lieblingslied benennen?
Nee, also echt nicht. Da würde ich so viele Lieder sagen müssen, und so viele Alben, und so viele Künstler, keine Ahnung, das kann echt jeden Tag stimmungsmäßig was anderes sein. Selbst mein Plattenregal stelle ich jetzt ja auch mit Lafalle schon so auf, dass da ganz unterschiedliche Genres drin sind und ich quasi in jeder Stimmung irgendwie den passenden Song finde. Ich habe auch Unmengen so
so Guilty Pleasures, das ist so ein Stichwort geworden, ne? Das hat man in den letzten Jahren öfter mal auch in Podcasts gehört. Da sind, das waren früher, als ich noch so Anfang 20 oder so, da wären das so Sachen wie so Eurodance oder ABBA oder so gewesen, die ich definitiv nicht gewollt hätte, dass die jemand weiß, dass ich das eigentlich ganz nett finde, weil ich ja nur Metal und Punk höre, ein ganz harter Bengel. Nicht. Und heutzutage wären es eher so Sachen aus dieser Zeit, so Manowar oder so, höre ich unheimlich gerne, aber finde ich eigentlich voll peinlich, voll Prollo. Oder noch schlimmer, sowas wie Lokalmatadore oder so eine Fußball-Assi-Punk-Band aus Mülheim-Ruhr. Die mag ich auch voll gerne, aber eigentlich, ich weiß, die nehmen sich auch nicht so ernst und haben sich, glaube ich, letztes Jahr auch aufgelöst. Aber also die Texte kannst du keinem sagen, dass ich das gut finde, ungefähr. So sexistischer und asozialer geht's eigentlich nicht. Naja, oder die Kassierer oder so. Ganz harte Sachen.
Ey, wenn du gerade sagst, ABBA-Platte, ich hatte vor kurzem so einen wilden Moment. Ich habe hier gerade so den Gang gewischt bei mir daheim hier und habe von meiner Mama eine ABBA-Platte auflegen gehabt und hab mein Nachbar klingelt und ich habe aufgemacht und diese ABBA-Platte war volle Lunte an. Eieiei, das war ein bisschen peinlich.
Ja, genau, ja. Nee, das war wirklich meine Welt damals. Und mein Zimmer war, bevor Surfposter irgendwann kam, war alles gepflastert mit Guns N' Roses und Metallica hauptsächlich. Hat man ja schnell irgendwo so Posterbooks oder sowas bekommen. Begeistert mit der Air-Gitarre auf dem Sofa gestanden und abgerockt, auch mit dem Kumpel zusammen oft. Und ich weiß noch, mein erstes T-Shirt war mal ein Axl Rose T-Shirt vom Schützenfest, irgend so ein billiges. Da gibt's auch lustige Geschichten drum. Mein Vater hat zum Beispiel irgendwann mal so gesagt, naja, ja, Axl Rose, der ist doch, den kannst du doch nicht gut finden, der ist immer nur betrunken, schlägt seine Frau und ist doch kein guter Mensch. Und ich habe voll angefangen zu weinen, irgendwie die Geschichte kursiert immer noch bei meiner Familie, so als ich angefangen habe zu weinen, weil mein Vater Axl Rose beleidigt hat.
Der, ziemlich into it auf jeden Fall. Ja, geil. Ja, Musik finde ich ja eh, da hast du einen sehr guten Geschmack, muss ich auch zugeben. Aber da haben wir auch einen sehr ähnlichen. Das ist ja was uns tatsächlich irgendwie verbindet.
Absolut, ja.
So Musik, da wo wir uns manchmal irgendwas hin und her schicken oder auch irgendwie drüber quatschen. Also außerhalb vom Surfen, weil es kann sich einfach nicht immer alles um Surfen drehen tatsächlich. Ich glaube, so wird man Banane.
Ja, irgendwas anderes muss man ja auch nochmal machen. Und wenn es Bier trinken und Musik hören ist.
Ja, da wird man aber auch Banane dabei. Ob das jetzt besser ist. Apropos dann Banane, das beziehungsweise Surfen, das kam ja dann eigentlich relativ danach in dein Leben. Oder wie lief ja das dann eigentlich ab? Weil jetzt sind wir ungefähr in dem Stadium, wo du so wahrscheinlich um 18, Anfang, Mitte 20 rum bist.
Genau, ja. Das fing wahrscheinlich an, so irgendwie, als ich so 16, 17 war, auch wieder von meinem Bruder initiiert. Und das Ganze auch aus dem Musikbereich stammt. Also es kam viel aus diesem Skatepunk und dann eher der kalifornische Bereich halt irgendwo. Komischerweise ist keiner von uns so wirklich auf Skateboarden aufmerksam geworden, das mal auszuüben. Das wäre sinnvoller gewesen. Stattdessen hat mein Bruder auch eine erste Surftour nach Moljetz, glaube ich auch, Rainbow Tours gemacht mit seinen Kumpels. Und ich habe ihm dann so ein bisschen nachgeeifert. Er hat dann auch irgendwie Surfposter zu Hause gehabt und ja, viel so Surfbands und sowas halt dann gehört. Und das dachte ich, oh, das muss ich auch mal probieren. Und ja, daraus war eigentlich auch mal die Fixie. Das war mein erster Urlaub, den ich alleine ohne Eltern und alleine ohne irgendeine Jugendgruppe oder sowas gemacht habe. War mit drei Kumpels zusammen nach Frankreich nochmal jetzt zum Surfen zu fahren. Wobei ich der Einzige war, der surfen wollte. Die anderen wollten nur trinken und feiern.
Ja, das ist ja dann in Mojets ganz praktisch. Da kann man ja beides irgendwie machen.
Ja. Stimmt, ja.
War das damals schon auch so, Konnte man damals irgendwie schon fett feiern gehen da oder ja, hat sich das entwickelt?
Das Low Pen gab es schon auf jeden Fall.
Aber, okay, ja dann.
Ja, vielleicht nochmal ein Gruß an der Stelle an Martin, Thomas und Stefan, die dabei waren. Trotzdem war es, glaube ich, noch nicht so ausgeprägt, aber auf jeden Fall ging das schon. Aber irgendwie, so geil war der Urlaub nicht. So, es war, kam nicht so die richtige, richtig gute Stimmung auf. Vielleicht auch, weil ich surfen wollte und die anderen alle nicht. Ne, das ist auch das ist so ein Punkt. Du beschreibst ja dein erstes Surferlebnis auch so schön, dass du mit Jonas in Montalivet angekommen bist und ihr war zu zweit und geil und habt das geteilt. Und das fehlt mir einfach, glaube ich, auch. Es war vom ersten Moment an, dass ich keinen hatte, mit dem ich das so richtig geteilt habe. Das merke ich heute noch, dass mich das viel gekostet hat. In Progress, in Spaß, in was weiß ich was. Und so war halt auch. Ne? Ich fand den Surfkurs mega cool und habe das dann ja auch weiter fortgesetzt alleine. Aber es wäre wahrscheinlich noch viel besser gewesen, wenn ich jemanden dabei gehabt hätte.
Und umso geiler, dass du dranblieben bist, Benny, weil das ist wirklich nicht einfach. Ja. Das ist ja wie bei mir mit dem Skateboarding, da war ich ja auch viel allein. Das hatten wir ja in der Folge mit mir auch. Und also ich muss sagen, das ist auf jeden Fall, das zeigt einfach was, wie krass das für einen ist, wenn man dann einfach dranbleibt und das trotzdem irgendwie versucht, immer wieder auszuführen irgendwie. Also gerade Surfen, das ist ja wirklich nicht einfach. Von dem her.
Ich frage
und
mich
ansonsten
auch,
würden wir in der Tier sitzen.
Absolut, absolut, ja. Ich frage mich auch, ich frage mich wirklich oft, warum ich das eigentlich, wie ich das eigentlich, warum ich das weitergemacht habe. Ne? Es ist so, es ist eigentlich ist das nicht unbedingt mein Stil, sowas so akribisch fortzuführen und da eigentlich dann doch so tief einzutauchen, sage ich mal. Muss ich immer denken, dass ich eigentlich. Also so in allen Bereichen, an die ich mich so erinnere, war ich eigentlich immer, ich glaube, ich wäre immer gern Nerd gewesen. Ich glaube, ich fand immer Nerds geil eigentlich. Also, ob es nun im Musikbereich war oder im Sportbereich oder was weiß ich wo, Politik zum Beispiel auch. Ne? Aber ich habe eigentlich immer so den Eindruck, in Wirklichkeit habe ich überall so ein bisschen meine Interessen und fuchs mich überall so ein bisschen rein, bleib aber oft schon an der Oberfläche eher. Oder im Surfen bin ich eher so im Lifestyle, im Historie eingetaucht, aber nie in die Technik oder sowas großartig. Und eigentlich denke ich dann immer, finde ich es immer schade, wenn ich mich unterhalte, auch so Musik. Ich habe einen voll guten Überblick über Musik, aber wenn es irgendwo richtig in die Tiefe geht, dann habe ich keine Ahnung mehr und denke, wie geil ist der denn, dass der das alles weiß? Also ich glaube, ich bin so ein kleiner Möchtegern-Nerd, habe ich für mich rausgefunden.
Wobei ich auch sagen würde, also kein Front, aber du bist auch kein Surf-Nerd. Also nee. Gar nicht. Also du hast doch eher von der Surf-History zurück zu Polynesien Ahnung, aber wenn es jetzt irgendwie um, was weiß ich, so um die ersten, so um das Performance-Surfen irgendwie, da würden dir wahrscheinlich viele Namen auch einfach gar nichts sagen, was ich aber irgendwie voll charmant finde.
Absolut, absolut. Das ist irgendwie tatsächlich, ich bin da eher eingetaucht in so wirklich Lifestyle-Gedanken und so Surf-Feeling und Surf-Musik, ne? Da kann ich viel drüber reden zum Beispiel und so eine Sachen alles irgendwo. Und tatsächlich, der Sport ist gar nicht so im Vordergrund. Das merkt man ja dann auch an vielen Bereichen bei mir.
Ach, das ist gar nicht so schlimm. Also ich ergänze das ja.
Genau, ja, eben, das ist umso schöner, ja.
Ich finde das andere extrem tatsächlich.
Ja, ne, wenn ich so drüber nachdenke, ist ein bisschen wie mit dem Fußball oder mit der Musik, wo ich dann auch nicht unbedingt in dem direkten Kernbereich so tief eingestiegen bin. Ich habe zwar früher auch musiziert, aber das nie so großartig fortgeführt. Fußball gespielt habe ich nie und habe mich zwar schon für das Spiel interessiert und finde das Spiel super spannend, aber viel interessanter fand ich die ganze Szene dahinter und das Ganze, die Kultur des Ganzen. Ne? Da stecke ich unheimlich drin und habe mir viel Kopf drum gemacht. Also gerade auch so eine Subkulturen finde ich halt unglaublich interessant und hab mich lange mit Punkkultur oder Skinhead-Kultur oder sonstigen Geschichten, Metal beschäftigt. Und im Fußball ist es halt ja auch so eine Fanszene, ist ja auch wie so eine Subkultur irgendwo, der ich mich hier vielleicht am ehesten auch nochmal zugehörig gefühlt habe, dann aber auch gar nicht wieder, sondern eigentlich, dass eher so von draußen drauf geguckt habe. Und ja, vielleicht ist es auch, im Surfen ist es ja definitiv genauso, dass ich da auch hauptsächlich die Kultur des Ganzen spannend finde und das mir so angucke und mich da ganz gut auskenne. Und deshalb vielleicht auch in diesem Podcast-Ding so aufgehe, weil das mir natürlich ultimativ die Gelegenheit gibt, diese ganze Surfkultur, die Szene, was in den Köpfen der Leute so abgeht, ein bisschen zu erforschen und mit mir abzugleichen. Also ja, deshalb folgerichtig alles.
Ja, finde ich echt spannend. Ja, und mit dem Surfen kam dann auch das Reisen bei dir wahrscheinlich, wie bei mir, oder wie kam dann, wie ging es weiter nach Moljetz?
Ja, tatsächlich war nach Moljetz erstmal eine längere Pause. Ich hab tatsächlich mit dem Snowboarden ein bisschen angefangen danach. Also so im Harz halt nur, ne? Aber damals lag da noch regelmäßig Schnee wenigstens, sodass ich wenigstens jedes Jahr so ein bisschen mal irgendwie da was machen konnte. Und es war eine Weile Pause. Und tatsächlich habe ich nach der Bundeswehr, ich war ja einer der letzten Jahrgänge, die zur Bundeswehr mussten. Und danach war ich erstmal arbeitslos ein bisschen. Und habe tatsächlich irgendwie ein paar Jobs dann gemacht, irgendwie so ein bisschen, weiß noch, so Essen auf Rädern für die Sozialstation ausgefahren, wo meine Mama gearbeitet hat und all so eine Sachen. Und hatte dann aber irgendwie die Idee, ich würde gerne nochmal wieder surfen fahren. Und da weiß ich noch, dass mein Vater meinte, wenn du dich traust, alleine in den Urlaub zu fahren, dann bezahle ich dir das. Das fand er so geil, dass ich echt darüber nachgedacht habe, das alleine zu machen und ganz alleine irgendwo hinzufliegen. Und ja, da habe ich nicht lange gefackelt und bin nach Bordeaux geflogen und ins Mimisan-Plage Wave Tours Camp dann gegangen. Und da eine Woche, das war immer noch auch ein ganz bahnbrechender Moment für mich, die Woche da einfach coole Leute kennengelernt, mit denen ich auch noch ein Momentchen Kontakt gehalten habe, leider aber auch nicht länger dann. Ist ein bisschen schade, da waren nämlich echt ein paar coole Leute bei. Keine Ahnung, vielleicht hört ja sogar jemand zu aus der Zeit mittlerweile. Auf Facebook kennt man zumindest noch so ein paar Leute, die, glaube ich, noch irgendwie verlinkt sind. Aber das war wirklich auch so ein ganz wichtiger Moment. Und danach habe ich ein bisschen hier weiter vor mich hingeprutschert hier zu Hause und hatte mich dann eigentlich für ein Studium oder eine Jobakademie-Ausbildung zum Eventmanagement entschieden. Und eigentlich dachte ich, ich würde da Punkrock lernen, Punkrock-Konzerte zu organisieren. Am Ende war es nur Marketing.
Geil.
Also, ja, auf jeden Fall war ich da natürlich auch zu spät dran für. Musste also ein Jahr warten, bis ich diese Ausbildung machen konnte. Und dann habe ich mich informiert nach Auslandsaufenthalten, wo man auch surfen kann. Mein Traumziel aus irgendwelchen Surfmagazinen muss eigentlich Surfing Europe gewesen sein. Passt nur jetzt irgendwie vom Kontinent nicht. Aber es war immer Neuseeland. Da wollte ich immer mal hin surfen und da auch ein bisschen allgemein irgendwie was machen. Und ich weiß noch, ich habe mich dann bei einer Organisation beworben. Und meine Eltern haben mir das gar nicht geglaubt, so richtig, dass das angehen könnte irgendwie. Und dann kommen die irgendwann, ich glaube, es war so, hat war Winter, hat Schnee gelegen, die kamen irgendwann von Spaziergang nach Hause und ich sag so, hier, CC USA haben angerufen, die ich kann in 3 oder in 4 Wochen nach Neuseeland fliegen. die sind aus allen Wolken geflogen. Ich habe natürlich 3 Wochen genommen. Und ja, dann ging es nach Neuseeland. Und da war Surfen dann gar nicht mal so ein großer Teil von meiner Reise, weil ich erstmal kein Brett hatte und nichts. Und dann habe ich irgendwie über Umwege einen Van gekauft, der mir quasi aufgedrängt wurde. Und dann musste ich natürlich auch ein Brett kaufen. Also mein erstes Surfbrett, das noch im Garten steht, stammte von da. Und habe dann auch eine Weile am Strand gelebt da. Also schon eine ganze gute Ecke irgendwo da. Und auch mich mit Surfen beschäftigt. Aber halt auch ganz viel anderes gemacht. Also ich war auch sehr viel Wandern da und sehr viel, ja, irgendwelche Jobs dann halt auch zu tun gehabt. Ein bisschen Kohle verdient und Party gemacht. Also alles Mögliche, ja. War auf jeden Fall die wichtigste Zeit meines Lebens, was auch so Reisesachen angeht, auf jeden Fall, ne, hat mich sehr stark geprägt. Ja, und einfach dann auch wirklich mitbekommen, dass man anders leben kann, ne, als wenn man das bei uns irgendwie kennt, also sei es nun als Reiselifestyle von Leuten, die ich da kennengelernt habe, oder auch die andere Mentalität der Kiwis, die einfach ganz anders war und ganz relaxed und laid back irgendwo im Vergleich zu unserem mitteleuropäischen Lebensstil hier. Und ja, und Surfen war ein schöner Teil davon auf jeden Fall.
Glück gleich Gänsehaut, Benny. Wie lange warst du dann dort?
Ich glaube 9 Monate. Dann fing leider meine Ausbildung an, dass ich nicht 12 Monate mein ganzes Visum ausschöpfen konnte. Aber
ah. Ja.
Hätte besser ruhig noch länger
gehen können. Besser als
8 Monate. Ja, besser als 8 Monate auf jeden Fall.
Ach krass, ich hatte gerade noch auf dem Schirm, dass der Neuseeland-Aufenthalt quasi so früh in deinem surferischen Werdegang war. Ich dachte irgendwie, weil du irgendwann warst du ja dann bei Wave Tours, das wird jetzt wahrscheinlich demnächst kommen, und irgendwann kam dann auch noch Cornwall. Ich hatte da nie einen zeitlichen Ablauf in meinem Kopf, wie das alles ablief. Dass Neuseeland so früh dran war, das finde ich cool, das ist krass.
Das ist auch ein Stück weit schade, weil ich natürlich dann auch irgendwie, naja, diese Woche im Wave Tours Camp, da habe ich schon mal noch mal ein bisschen was gelernt, ne? Also ich konnte danach dann wenigstens eine Parallelfahrt irgendwo in der Welle machen. Und ich habe auch, also der Theoriebereich hat mich auch echt immer interessiert. Deshalb mit Wellentheorie und so einem Kram kannte ich mich auch immer ganz gut aus, eigentlich für so laienhaft, aber schon so, dass ich mit einer normalen Forecast irgendwo ganz gut was anfangen konnte und zumindest nicht ganz dumm dastand. Aber so ein bisschen mehr Vorarbeit, bevor ich nach Neuseeland gekommen bin, wäre noch geil gewesen, weil da war ich mit dem Wellen dann auch oft überfordert. Gerade zum Ende weiß ich noch, ich bin da mit dem Van noch rumgefahren in so ganz kleine Buchten in der Südinsel, und da schepperten dann so große Wellen rein, dass ich echt nur vermöbelt wurde meistens. Also quasi oftmals nicht einmal wirklich aufs Brett gekommen bin, sondern nur mit dem Rauspaddeln beschäftigt war und mich dann vermöbeln zu lassen, so ungefähr. Da war halt einfach überfordert mit den Conditions. Aber ja, trotzdem war es geil, echt. Also so ein wunderschönes Land einfach nur. Das ist traumhaft, kann ich nur sagen.
Ja, fehlt mir noch in meinem Reiseportfolio, aber wird wahrscheinlich auch noch dauern, weil solange die Hunde leben, wird es nicht stattfinden, leider.
Ja. Europa bietet ja auch genug da erstmal.
Ja, das stimmt. Aber wie ging es dann weiter, Benny? Was ist passiert nach Neuseeland? Kam dann erstmal so der Landlocked Benny zurück, oder ging es direkt weiter?
Da kam definitiv der Landlocked Benny zurück. Ich bin dann halt nach Hannover, in die verbotene Stadt. Hab da überall nach Braunschweiger Bier gesucht und hab's in einem Supermarkt gefunden. Und da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Auf jeden Fall, das war definitiv, das war wahrscheinlich der Landlocked Benny in par excellence irgendwo. Mein Surfbrett stand seitdem irgendwo in meiner WG-Bude, das mich immer irgendwie aufgerichtet hat mental. Und ich habe halt eine Ausbildung da gemacht und in der Zeit einfach Unmengen Konzerte besucht und Unmengen Party gemacht. Das war wirklich die Partyzeit wahrscheinlich, diese 2,5 Jahre in Hannover, Festivals besuchte. Grüße an Lukas an der Stelle auf jeden Fall, das war mein Mitbewohner, mit dem viel geteilt in der Zeit. Möchte ich auf keinen Fall missen, die Zeit. Hab in den Semesterferien immer Jugendcamps in England betreut. Halt mit der Organisation, mit der ich in Neuseeland war, die haben eigentlich Jugendliche nach USA und England geschickt, um da irgendwo mit Kindern zu arbeiten. Und da habe ich, weil ich für die Organisation dann so ein bisschen im Marketing gearbeitet habe, so als Ferien, also als Schülerjob quasi, habe ich dann gesagt, ach, ich fahre da auch einfach mal hin, und habe 3 Jahre lang in den langen Ferien 8 Wochen dann in England verbracht und da viel so Outdoor-Camps mit allem Möglichen, von Kanufahren bis Wandern und allem möglichen Kram gemacht. War auch eine mega gute Zeit, echt so, hat jedes Mal so einen Spaß gemacht mit englischen Kindern dann da. Und am Ende dieser Zeit habe ich dann tatsächlich jemanden gefragt da im Camp, der halt vom Jugendherbergsverband, ob es nicht irgendwelche Jugendherbergen gibt, die er mir empfehlen kann, die direkt am Surfstrand sind, ob ich da dann vielleicht ein halbes Jahr lang mal arbeiten kann, so ungefähr. Und ich glaube tatsächlich, ich war in dieser ganzen Zeit, glaube ich, nicht einmal am Ozean mehr und surfen in diesen ganzen 3 Jahren, sondern bin tatsächlich im Anschluss an das letzte England-Camp noch ein bisschen zu Hause gewesen, hatte dann noch eine Weile Zeit, bis ich in England anfangen konnte, bin dann noch mal ein bisschen einfach so reisen gegangen, so mit dem Rucksack durch Polen und Tschechien gereist, so mit Tramping und Couchsurfing und allem drum und dran, war auch eine super coole Zeit einfach. Und ja, dann bin ich nach England in eine Jugendherberge und habe da ein halbes Jahr lang am Surfstrand gewohnt, weil es war wohl dann mit Abstand die surfintensivste Zeit meines Lebens auch.
Das war ja dann Cornwall,
genau,
quasi, ja. Oder? Mhm. Geil.
Trianon Bay.
Ja, das fehlt mir auch noch. Also das finde ich ja spannend. Wir sind auf jeden Fall in unterschiedlichen Destinationen unterwegs.
Ja, ja.
Ah, krass. Und da warst du dann quasi ein halbes Jahr in Cornwall.
Ja, genau. Und von da aus habe ich überlegt, was ich jetzt weitermache. Irgendwann muss ich ja mal anfangen, so beruflich irgendwas zu machen. Und hatte im Hinterkopf sogar nach England auszuwandern. Und vielleicht irgendwo in dem Bereich weiterzumachen. Wäre ich in Oxford erstmal gelandet, um da einen Hosteljob zu machen und zu gucken, wie es weitergeht. Und dann ergab sich aber, dass eine Stelle als stellvertretender Jugendherbergsleiter in Wiesbaden frei geworden ist. Und da habe ich mich einfach drauf beworben, weil es irgendwie eine ganz interessante Aufgabe war und dachte, naja, eigentlich würde ich schon wieder nach Deutschland zurück, vielleicht auch. Ja, und bin ich da gelandet. Und über die Zeit habe ich hier im Podcast ja auch schon oft erzählt, ne, dass das einfach cool war. Ich habe mit meinem Kollegen immer so Wochenschichten gehabt dann. Quasi, wir waren eine Woche lang für den ganzen Ablauf verantwortlich, haben Nachtschicht gehabt und alles Mögliche, also Bereitschaftsdienst. Sprich, ich war eine Woche am Stück am Arbeiten und hatte eine Woche am Stück frei dann. Und dadurch bin ich dann wirklich oft halt 3 Wochen in Surfurlaub gefahren, einfach ab 3 Wochen nach Frankreich oder so. Mehrfach Irland, Marokko, ganz gut rumgekommen. Und war dadurch eigentlich auch eine ganz gute surferische Zeit für mich noch, ja. Aber irgendwie habe ich auch in Erinnerung, dass ich in der Zeit surferisch stagniert bin. Dass ich nicht weiter vorwärts gekommen bin, wenn ich dann irgendwie unterwegs war. Ich war auch noch mal eine Woche in einem Surfcamp beim Uli hier in einer Surflodge, den ich ja schon mal interviewt hatte. Da hatte ich mich mal eingemietet und bei einem Franzosen noch mal irgendwie so einen Kurs gemacht. Und irgendwie bin ich in der Zeit komisch stagniert. Ich weiß bis heute nicht, woran das gelegen hat.
Ach, manchmal fühlt sich das aber, glaube ich, auch nur so an. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich stagniere, aber irgendwie, ich glaube tatsächlich, man selber merkt den Progress manchmal gar nicht so arg.
Kann auch sein, ja. Mhm.
Da sind wir wieder bei diesem Punkt, so wie man sich halt selber sieht und wie einen vielleicht andere sehen würden. Vielleicht, keine Ahnung, wenn du mit Kollegen unterwegs gewesen wärst, die dir manchmal auch gesagt hätten, boah, Benny, ey, boah, das war ein guter Turn oder so, hättest vielleicht deinen Progress mehr gespürt, wie wenn man quasi eigentlich nur von seinem Auge sich sieht. Du hast ja auch keine Footage, kein Video, kein gar nichts. Wahrscheinlich aus der Zeit. Ich glaube, das ist schwierig, da zu sagen, man hat stagniert, aber man fühlt sich vielleicht so.
Das sage ich auch immer, ist auch mein größtes, das größte Problem, das ich hatte, dass ich halt nie mit Leuten dauerhaft unterwegs war. Ne? So einmal so motivationsmäßig dann doch noch öfter mal zu gehen und dann halt auch irgendwo daran ein bisschen zu wachsen, sich Sachen abzugucken und sowas. Das habe ich halt dann immer vermisst irgendwo. Und das, ja, das ist echt ein bisschen schade. Und das ist ja auch ein Stück weit der Grund für diesen Podcast, der ja eigentlich zur Vernetzung von Leuten dienen soll. Früher oder später, beziehungsweise mittlerweile ja auch erfolgreich dient dazu.
Tatsächlich. Aber jetzt sind wir noch in Wiesbaden. War das dann auch jetzt schon so, dass du da dann relativ dann mit deiner Frau zusammenkamst und Papa wurdest? Ist das in Wiesbaden passiert?
Nee. Das kam dann quasi im Anschluss. Also Wiesbaden war tatsächlich so meine erste vielleicht sowas wie Karriereposition, wo ich wirklich einen Job gemacht habe, den man dann auch ernsthaft mal als irgendwas anführen konnte, dass ich irgendwie eine Profession habe oder so. Vorher bin ich einfach von eines nächste gestolpert, von Kellnerjob zu irgendwelchen Hiwi-Arbeiten, weiß nur, oder habe mit meinem Bruder irgendwie ein halbes Jahr in Köln gehaust, in irgendeiner kleinen Wohnung, die wir völlig verwohnt haben. Und eigentlich haben wir nur, ich habe nur sporadisch gearbeitet, nach Hause gekommen und dann anschließend haben wir Bier getrunken und Civilization gezockt oder so. Und Wiesbaden war dann so quasi echt der Anfang, dass ich ein bisschen fundierter was gemacht habe. Und ja, immer Jahresverträge bekommen. Und als ich endlich mal einen Festvertrag bekommen hatte, stand die Entscheidung aber eigentlich auch schon fest, dass ich keinen Bock mehr darauf habe und dass ich eigentlich was Selbstständiges machen möchte und eigentlich gerne irgendwie was im Surfbereich machen würde. Und mir spukte schon seit jeher so diese Vernetzungsidee im Kopf rum. Damals eigentlich noch so ein reines Portal irgendwo, wo man Surfer, Surferinnen zusammenbringt, doch zusammen auf Surfreise zu gehen. Und das dachte ich, fange ich jetzt einfach mal an, kündige einfach mal und gehe ein Vierteljahr Praktikum bei Wave Tours in Frankreich machen. Und danach starte ich damit durch. Man muss sagen, ich neige schon immer zur Naivität und Blauäugigkeit.
Ich würde sagen, das glaube ich am Guten.
Ja, oder so. Naja, Ende vom Lied war auf jeden Fall echt 3 Monate im Surfcamp. War auch mega geil. Ich habe so gut wie nichts an irgendeiner Geschäftsidee gebastelt, sondern eigentlich nur Party gemacht und surfen gewesen. Also nach dieser Zeit war ich auch echt richtig fit, glaube ich. Da habe ich dann auch die Surfkurse begleitet, nur als Praktik quasi, die Surflehrer unterstützt und mit denen rausgepaddelt, mit den Schülern und so. Das war schon geil. Danach war ich wirklich, wirklich fit. So, wenn ich da mein Oberkörper sehe, denke ich, ui, oh, so sahst du mal aus. Eine dünne Junge heutzutage hier. Nicht mehr viel von übrig von der Fitness, aber ja, ist ja normal.
Andere werden dicker, der Benny, der wird einfach weniger.
Ja. Spätestens mit vegan essen ist das dann endgültig, aber naja, kann ich auch gut mitleben, ne? Besser als das Gegenteil.
Das stimmt. Und da sind quasi die Podcast-Idee mehr oder weniger fast schon entstanden, beziehungsweise der Ursprung,
nee, noch nicht, oder? Das war noch ein bisschen hin. Tatsächlich, also in der Zeit in Wiesbaden, in den letzten 2-3 Monaten, als der Entschluss schon feststand, dass ich weggehe von da und erstmal 3 Wochen weggehe, da fing quasi die echt krasse Romanze mit meiner damaligen Freundin und heutigen Frau an, die ich dir ja schon mal so teilweise erzählt habe. Die Geschichte ist wirklich, wirklich cool, aber die möchte ich tatsächlich hier nicht öffentlich erzählen, weil irgendwie zu viele Leute involviert sind, die da vielleicht auch leidtragend dran sind, sage ich mal. Und deshalb lasse ich es einfach bei so kryptischen Aussagen jetzt.
Was anzuteasern und dann auszuführen, aber in dem Fall, da ich die Geschichte kenne, kann ich es total verstehen, Benny. Und also. Ich glaube, wer sie so halbwegs erfahren will, das kann man bestimmt mal auf irgendeiner Tour bei einem Bier so in abgeschwächter Variante.
Wollte ich gerade sagen, wenn man sich persönlich trifft, dann erzähle ich das tatsächlich ganz gerne, weil es irgendwie wahrscheinlich so ein Stück weit den Moment beinhaltet, an dem ich vielleicht am meisten stolz bin in meinem Leben auch irgendwo, diesen Mut mal gefasst zu haben irgendwann. Ja. Naja, auf jeden Fall bin ich dann nach Braunschweig gezogen, in die gute Stadt. Da wohnte meine Frau damals und dachte eigentlich, ja, jetzt muss ich irgendwie anfangen, hier was zu machen. Ging dann auch nicht auf, dass ich dann sofort Arbeitslosengeld bekommen habe. Sondern ich dachte eigentlich, die Sperrzeit, die läuft dann ab, wenn ich 3 Monate in Frankreich bin. Und dann ging das aber irgendwie nicht. Dann setzte die Sperrzeit ein, als ich nach Hause kam. Pflastert mein Weg teilweise. Und ja, also ich sag mal, es wurde erstmal nichts mit der Idee, ne? So kurz, short story long. Und dann ging es recht schnell, dass meine Frau schwanger wurde, was nicht unbedingt auf unserem Plan war damals. Und dann musste ich halt erstmal wirklich arbeiten und Geld verdienen. Und habe ich auch schon mal in einer Episode hier, wo wir mit meinem Bruder zusammen gequatscht haben über die perfekten Surfjobs und sowas, habe ich schon mal ein bisschen über meine obskuren Jobs damals erzählt. Das war wirklich übel. Also so Telefonjobs und sowas, ein Callcenter, allen möglichen Kack, was ich dachte, was ich nie könnten würde. Und am Ende bin ich in einer Woche als Starverkäufer für Recht und Sicherheit in der Landwirtschaft irgend so ein scheiß Magazin, das irgendwelchen Bauern andrehen sollte, ist geworden. ja, also wirklich viel gelernt in der Zeit, aber auch echt durch die, also jobmäßig durch die Scheiße gegangen, sag ich mal. Das war wirklich krank.
Aber ich find's geil, wie sich das bei dir so total durchzieht. Eigentlich immer so ein relativ simple Life, irgendwie an Kohle kommen, die Kohle wieder verleben.
Ja, ja, ist so, ey. Das war wirklich immer so ein bisschen mein Ding. Ich hab immer die Maxime gehabt, möglichst wenig Geld brauchen, um möglichst wenig arbeiten zu müssen, so ungefähr. Und nicht das Gegenteil, ne? Und so, du hast letztens in deiner Folge oder in einer der letzten Folgen meintest du auch irgendwie so, naja, guck, ey, wir machen so ein bisschen, wir leben beide so ein bisschen simple Lifestyle, aber uns geht's ja voll gut, ne? Und ja, das ist auch so eine Stelle, wo ich mich auf jeden Fall definitiv wahrscheinlich ein gutes Stück weit bei meinen Eltern und vor allen Dingen bei meiner Frau dann bedanken möchte, weil natürlich das auch viel geldmäßig von denen jetzt ausging. Ja, und einfach immer bescheiden mit dem, was ich so hatte. Irgendwie das Maximale da rausgeholt, sage ich mal. Das konnte ich schon immer gut und kann es immer noch gut. Und ja, so kam es auch irgendwann eigentlich zu der Podcast-Sache. Ich habe meine Tochter ist geboren, dann habe ich viele Jobs gemacht und dann kam die zweite Schwangerschaft mit meinem Sohn und dann sind wir eigentlich, nachdem da die Elternzeit von meiner Frau durch war, hier in die Gegend, wo wir jetzt wohnen, in Extertal in Ostwestfalen-Lippe gezogen und da hat sie halt ihren Job angefangen als Medizintechnik-Ingenieurin und ich habe dann angefangen, so ein bisschen in ihrem Windschatten erstmal Elternzeit zu machen für den Kleinen und dann in ihrem Windschatten eigentlich so ein bisschen irgendwas anzufangen. Ich habe erst so ein bisschen so andere Jobs, die ich remote machen konnte, wo ich heute immer noch für den lieben Frank vom Nachhilfeteam arbeite. Das fing mal ganz, ganz klein an und das ist heute so meine Festanstellung, die ich nebenher mache. Cooler Typ an der Stelle einmal erwähnt. Und dann auch den Podcast irgendwann zu starten, den auch mein Bruder die Idee zu hatte, weil der sehr viel Podcasts gehört hatte. Bevor ich den Podcast gestartet habe, habe ich noch nie in meinem Leben eine Podcast-Episode gehört gehabt.
Und du warst mein erster Podcast, Benny. Meine erste Podcast-Episode ever war eine Folge von dir.
Ja, das ist schon witzig irgendwie, ne? Wie eins zum anderen kommt. Ja. Ja, und eigentlich ist das dann einfach immer weiter fortgegangen und jetzt sitzen wir hier.
Dann sind wir im Hier und Jetzt.
So ziemlich, ja.
Ja, ich finde es spannend, dein Bruder spielt auf jeden Fall immer eine wichtige Rolle. Hatten wir auch schon öfter ja das Thema, dass es halt auch wirklich so ist. Ihr seid ja echt irgendwie mega eng miteinander. In eigentlich allen schönen Geschichten ist dein Bruder involviert. Dein Bruder hat dich irgendwie zum Surfen motiviert. Dein Bruder hat dich zu guter Musik gebracht. Dein Bruder hat dich auf die Podcast-Idee gebracht.
Das ist echt, da finden sich hunderte Sachen tatsächlich. Ein Detail, was ja auch noch auf dem Bild untergebracht ist, ist mein 3-Fragezeichen-T-Shirt als kleiner Junge. Und das ist auch so ein Thema, das mich bis heute begleitet. Da hat auch mein Bruder mal mit angefangen, mit der ersten Kassette damals. Und es war auch ein riesengroßes Ding für uns, also für uns beide. Wir haben, weiß ich noch, in den Mid-20ern oder Sascha ist ja 5 bis 6 Jahre älter als ich, haben wir irgendwann dann wirklich so, als wir an unterschiedlichen Orten, als das mit Internet-Telefonie losging, gesessen und haben irgendwie 3-Fragezeichen-Quiz gelöst oder sowas und haben uns über irgendwelche Folgen unterhalten und dann irgendwie auch allen möglichen Kram in dem Zusammenhang irgendwie immer interessant gefunden. Heutzutage höre ich das eigentlich immer noch gerne, bis zu dem Punkt, wo ich mit meiner Freundin zusammengekommen bin, habe ich immer noch abends zum Einschlafen 3 Fragezeichen gehört. Und heutzutage ist so mein Feel-Good-Podcast, wenn ich irgendwie, wenn ich krank bin oder wenn ich irgendwie mal gerade, ich brauche jetzt mal was Schönes, dann höre ich heutzutage immer den Bobcast. Das ist von dem Sprecher von Bob Andrews und einem anderen Kollegen von ihm, die ganzen drei Fragezeichen-Folgen durchnerden. Also ich glaube, ja, da, wenn ich irgendwo Nerd bin, dann bei den drei Fragezeichen.
Ach guck, wir haben doch noch was gefunden, Benny, wo du ein echter Nerd bist und kein Hobby.
Ich glaube, da kann ich in den ersten 100 Folgen, kann ich da, glaube ich, groß auftrumpfen.
Ich habe noch nie eine Folge drei Fragezeichen zu Ende gehört. Immer nur so
echt?
In Teilen irgendwo mal mit reingehört oder auch so gelesen oder so. Nee, tatsächlich, da bin ich so ein Minus-Nerd. Also da weiß ich weniger, ich kenne nicht mal die Charaktere.
Okay, gut. Ja, nee, das hat mich immer begleitet irgendwie. Das war immer so eine Konstante. Wenn es mir schlecht geht, höre ich die drei Fragezeichen. Wenn es mir gut geht, auch.
Passt immer.
Ja.
Ja, krass. Dann haben wir eigentlich deinen Werdegang ziemlich gut durchexerziert hier. Ich finde es ja auch spannend, wie sich der Podcast eigentlich weiterentwickelt hat, beziehungsweise für dich geht es ja nicht nur im Surf-Podcast, sondern es ging ja dann auch noch in weitere andere Podcast-Projekte, Projekt, wie auch immer.
Ja.
Das ist Teil deines Berufs eigentlich irgendwie geworden, das finde ich so spannend.
Das ist ganz spannend und das hat wieder ziemlich viel mit den drei Fragezeichen zu tun, habe ich selber mal irgendwie rausgefunden, weil ich merke ganz extrem bei mir, dass ich ein sehr auditiver Mensch bin. Musik, Hörspiele, das war meine Welt. Ich habe wenig Fernsehen geguckt, wenig Filme geguckt. Ich bin absolut, wenn ich totaler Nerd bei den drei Fragezeichen bin, bin ich die absolute Niete, was irgendwie SchauspielerInnen oder Filmgeschehen angeht. Ich kenne hunderte der großen Klassiker nicht, wo alle sagen würden, was, das hast du nicht gesehen? So ungefähr. Sondern dafür habe ich unheimlich viel Hörspiele gehört und Musik gehört. Wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich mal alleine bin, dann setze ich mich hin und höre Platte und mache keinen Film an oder so. Und
Ich würde nie Idee kommen, Film anzumachen.
Ja, das ist ganz krass. Also das merke ich ganz stark bei mir, dass ich auch wirklich so, ich erkenne dauernd irgendwelche Stimmen. Wenn wir gucken jetzt abends schon immer irgendwie was zusammen, ne, wenn wir dann irgendwo noch eine Stunde Zeit haben, sitzen wir noch auf dem Sofa und gucken irgendeine Serie, irgendwas. Und ich erkenne dauernd Synchronsprecher, die hier, das ist der und der von drei Fragezeichen hier und da oder irgendeine andere Hörspielkassette. Und dagegen einen Schauspieler erkenne ich nicht wieder irgendwie. Das ist der Schauspieler. Kenne ich nicht, aber die Stimme kenne ich. Von daher ist es nur folgerichtig, dass ich in diesem Audio-Bereich irgendwie meine Berufung gefunden habe, glaube ich.
Ich finde es auch gut, Benny, sonst könnte ich hier kein Teil davon sein.
Ja.
Werbung!
Ja, heute der Werbeblock komplett in eigener Sache. Erstmal danke an alle, die so lange schon zugehört haben, wo es doch eigentlich nur um mich geht in dieser Folge. Und wer schon länger ZuhörerInnen ist, der weiß ja auch um meine Engagiertheit rund um soziale, politische und ähnliche Themen. Und da möchte ich heute einmal eine Einladung an dich da draußen richten. Wenn es dir so wie mir geht und du einfach mit der ganzen Situation im Moment so ein bisschen überfordert bist und denkst, ich muss irgendwas tun. Und zwar habe ich mit mittlerweile ein paar Mitstreitern ein Projekt ins Leben gerufen, das kurz vor Start steht, nämlich einen Podcast rund um, sagen wir mal, politische Themen. Ziel des Ganzen soll sein, einfach mal zu zeigen, wie aktiv und gut unsere Zivilgesellschaft in Deutschland denn eigentlich sein kann, wenn man in die richtigen Projekte guckt. Es gibt so viele Leute, die coole Sachen machen, viel Gutes bewirken, ob nun im Surfsport oder sonst wo in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Und ich habe oft den Eindruck, dass die einfach viel zu wenig gesehen werden. Stattdessen jammert sich alles in die eigene Tasche und beschwert sich, wie schlecht denn die Welt ist. Aber ins Handeln kommt keiner selber. Da denke ich, sollten wir uns alle mehr Beispiele dran nehmen. Und nun zum Podcast-Projekt, das ansteht. Und vielleicht an die Einladung an dich, dabei teilzunehmen. Wir sind mittlerweile zu viert. Einmal Josi, die habe ich über einen guten Bekannten, der bald im Podcast zu hören sein wird, gefunden. Kommt aus Leipzig und ist, soweit ich weiß, Anfang 30. Dann der gute alte Josh, den kennst du ja schon hier aus dem Podcast, wenn du länger zuhörst. Und mittlerweile hat sich auch noch Bobby zu uns gesellt, ein alter Kumpel von mir aus meinem Heimatort im Harz. Ich nenne uns im Moment gerade so Josi und die drei alten weißen Männer.
Und das muss ich dringend nochmal ändern. Von daher auf jeden Fall eine Einladung, vor allen Dingen auch an dich, liebe Zuhörerin. Vielleicht hast du Lust, deine Region in unserem Podcast-Projekt zu repräsentieren. So, nun einmal konkret noch. Es geht tatsächlich darum, Menschen und Organisationen, Projekte in gutes Rampenlicht zu stellen, zu zeigen, was die für eine tolle Arbeit leisten und damit vielleicht tatsächlich dem politischen Rechtsruck und allen möglichen anderen gesellschaftlichen Themen entgegentreten und unsere Welt, unser Land, unsere Gesellschaft, unsere Region einfach lebenswerter machen. Sprich, wir wollen uns zusammenfinden mit möglichst vielen Leuten und das Positive in unserer nächsten Nähe aufzeigen. Du könntest dich einfach zu uns gesellen und deine Region repräsentieren. Ich habe das Ganze so ein bisschen nach dem Tatortprinzip benannt, falls für die von euch, die noch diese Fernsehsendung im ARD kennen. Ich bin zum Beispiel Kommissar Ostwestfalen-Lippe, der Josh repräsentiert die Region Jever, Josi die große Region Leipzig bisher und Bobby den Harz. Wo kommst du so her und wo willst du vielleicht tätig werden? Meld dich gerne bei Interesse, wir können gerne einfach mal telefonieren und ich erkläre dir alles ein bisschen näher. Ich würde mich mega freuen, wenn einfach engagierte Menschen dazukommen und uns unterstützen. Dann natürlich nochmal hier der förmliche Dank an Markus von Freaks of Fashion für das heutige Titelbild, das er wieder extra nach meinen Vorgaben gezeichnet hat. Er ist auch zwischendurch kurz verrückt geworden, weil ich ihm so viele Einzelheiten immer nochmal hinterhergeworfen habe und hat schon Witze darüber gemacht, wie detailliert ich es denn noch haben möchte, ob man eventuell noch gewisse Männlichkeitssymbole im jeweiligen Alter hervor- oder herabsenken sollte und ähnliche Späßchen. Macht immer Spaß, mal mit Markus über dieses Titelbild zu philosophieren. Und der Outcome ist einfach immer geil, wie ich finde. Schaut also auf jeden Fall mal bei freaksoffashion.com oder auch seinem Instagram-Account vorbei und zieht euch mal rein, was es sonst so bei ihm gibt. Lohnt sich auf jeden Fall alles und ich werde hier nicht müde, das Ganze aus ganzem Herzen zu bewerben. So, jetzt geht's weiter in den Endsport. Danke nochmal fürs Zuhören. Vielleicht hast du ja sogar noch die Zeit im Anschluss, einmal schnell den Podcast zu abonnieren, falls du es noch nicht getan hast und vielleicht eine kleine Bewertung abzugeben, entweder bei Spotify mit 5 Sternen oder auch bei Apple mit einer kleinen Textrezension. Das würde uns mega helfen und natürlich mega freuen, hier mit dem ganzen Projekt noch weiter voranzukommen und damit dann auch andere Projekte wie zum Beispiel den anstehenden Podcast anzustoßen und zu unterstützen. So, nun aber weiter, ab in den Endsport.
Werbung Ende.
Was mir noch eingefallen ist, zu dem, beziehungsweise habe ich mir tatsächlich notiert, was auch irgendwie interessant ist als Tatsache, glaube ich, warum ich das, dass mich das Surfen eigentlich immer irgendwo mitgenommen hat oder die Wellen und das Meer. Gut, einmal war ich früher viel am Meer in Lübeck halt bei meinen Großeltern, aber da war ja dann meistens eher im Sommer flach, sag ich mal. Aber ich habe eine Erinnerung, die gar nicht meine eigene ist, nämlich so eine meiner ersten Jugendfahrten, die ich mitgemacht habe. Da bin ich auch mit dem Kreis Sportbund mal nach Blanes, irgendwo Costa Brava oder irgend sowas, weiß gar nicht genau, wo das ist, gefahren. Und mein Kumpel, er ist auch wieder besagter Jan, Sandkastenkumpel, der meinte irgendwann, als ich den Podcast angefangen habe oder da irgendwie mehr gemacht habe, meinte, ja, ist krass irgendwie. Ich habe immer noch in Erinnerung, als wir damals in Blanes waren, wir haben eigentlich alle am Strand gesessen und haben gar nicht viel gemacht. Und du warst die ganze Zeit irgendwie mit einer Luftmatratze oder so im Wasser am Werk, als mal Wellen waren oder so und fandst das voll geil. Und irgendwie, wir hatten da gar nicht so einen Bock drauf alle. Und du warst mit ein, zwei anderen oder so die ganze Zeit in Wellen. Ich habe das selber überhaupt nicht in Erinnerung, habe ich mir aber sagen lassen. Von daher ja, muss wahrscheinlich einfach schon so in mir drin gelegen haben, dass das eine Faszination ist.
Das war eine Eingebung.
Ja.
Bei mir kann die gar nicht stattgefunden haben, weil ich habe das erste Mal das Meer selber entdecken müssen, ja.
Ja, das ist krass auch. Ja. Das ist verrückt, wie komplett gegensätzlich an vielen Stellen, ne?
Ich behaupte immer, da drin liegt meine Faszination zum Meer. Einfach, weil ich für mich das immer so unerreichbar war und dann war ich alt genug, um es selber zu erreichen und dann wollte ich es irgendwie nie wieder hergeben.
Ja. Mhm. Und bei mir ist es irgendwie so gewachsen, glaube ich. Und dann ist bei mir einfach das Reisen damit gewachsen. Ne? Das, also, ich habe ja schon, zwei, dreimal schon die Stichwortfrage, ich surfe, um zu reisen oder ich reise, um zu surfen, gestellt. Und bei mir ist es echt ein Stück weit so, dass das bei mir immer so ein bisschen wirklich ganz stark miteinander einherging, dass ich Surfen halt auch als Grund gesehen habe, zu reisen einfach, um aber auch ganz andere Sachen zu bereisen mal, weil es einfach mir wichtig war. Oder ich war immer dann am besten, wenn ich mich irgendwie in irgendwelche Situationen gepusht habe, aus denen ich nicht mehr rauskam und dann möglichst viel Abenteuercharakter dabei erlebt habe. Da hatte ich die größten Aha-Momente meines Lebens, glaube ich, wenn ich mit dieser Technik vorgegangen bin. Irgendwie losfahren, irgendeine Scheiße machen und dann, jetzt muss ich in dieser Situation leben. Und das war auf Reisen viel und das hat sich auch im sonstigen Leben bei mir, glaube ich, irgendwie da abgebildet.
Es ist so krass. Ja, das sind echt so Gegensätze. Wenn du so erzählst, da merke ich einfach auch, zum Beispiel bei mir ist es ja wirklich, ich glaube, würde ich nicht surfen, hätte ich gar keinen Ansporn zu reisen. Ich glaube, dann würde es mir hier einfach gut gefallen.
Naja, okay.
Das ist irgendwie echt spannend. Also bei mir, ich fahre eigentlich ja nur weg, um zu surfen. So, also. So, sonst wäre hier im schönen Freistaat, würde ich sonst hier abhängen die ganze Zeit.
Würde ich da wahrscheinlich auch surfen.
Vielleicht würde ich auch Foodblogger werden, wie unser ja, wir führen uns das aus.
Nee, nicht schon wieder. Ja. Ja, naja, und dann ist bei mir Surfen einfach wirklich ganz stark dieses Naturding, ne? Also ist echt so, dass mir so ein Wandertörn jetzt, wie gerade am Wochenende jetzt mit meinem Kumpel irgendwo in so eine kleine Hütte wieder, so eine offene, in der ich schon öfter mal gepennt habe. Es waren irgendwie, mein Vater meinte den nächsten Tag, es waren im Tal unten 5 Grad, minus 5 Grad und dann müssen wir irgendwie minus 8 Grad gehabt haben. Und es ging uns so gut in dieser Hütte mit offenem Feuer und einfach irgendwie ein paar Glühwein dabei und so einfach so in der Natur sein und das genießen, das ist für mich auch einfach irgendwie Surfen, glaube ich, hauptsächlich, wie wir es mit der Kim auch besprochen haben letzte Woche, ne? Das ist so ein Motiv irgendwie dazu auch. Ja.
Tja, du bist einfach ein Outdoor-Mensch, Benny. Das ist echt so. Das finde ich aber auch total geil. Ich erinnere mich da, ohne Scheiß, richtig geile Erinnerung, die teilt der Jonas auch mit mir, wo wir, ich hätte es fast den Spot gedroppt, auf der Ur-Karawanentour waren, ja. Wo du mit deinem geilen Kessel da ankamst und da dieses
beliebig
da gekocht hast. Hey, Benny, das ist so geil, das bist so hart, du.
Auf dem Parkplatz mitten in diesem Ort, das war auch echt geil.
Ja, aber du bist irgendwie so ein Survival-Dude. Irgendwie war mir so klar, dass du irgend so ein geschicktes Survival-Tool hast, wo man irgendwie geil kochen kann.
Ja, du, ich habe auch echt mit dieser Community möchte ich auch echt viel Sachen machen, auch so irgendwie, wenn wir mal irgendwie, wir haben ja schon diverse Ideen gehabt, was wir mal so an Treffen machen könnten, da möchte ich dann auch Outdoor-Cooking und sowas dabei haben, auf jeden Fall, da habe ich mittlerweile so viel Kram rumstehen für. Also ich
Outdoor-Kochkurse.
Du machst die Surfskate und Surfkurse und ich koche den ganzen Tag. Meine Frau lacht sich eh immer über mich tot, dass sie mich eigentlich 90% in der Küche stehen sieht.
Aber es gibt Schlimmeres, wie wenn jemand gerne für einen kocht, oder?
Stimmt, also, ja, das glaube ich auch, ja.
Wir müssen da manchmal Schnick, Schnack, Schnuck spielen, wer heute kocht. Wir kochen zwar beide ganz gern, aber es gibt auch so Tage, wo wir einfach so, oh nö, ey. Und im Urlaub ist es immer mein Ding, weil meine Freundin keinen Bock hat auf einen Gaskocher.
Ja, bei uns auch die allermeiste Zeit. Ich bin auch froh, wenn ich mal bekocht werde, aber eigentlich mache ich das fast nur ich, wirklich, ja.
Ich bekoche dich, Benny, wenn du mich besuchen kommst.
Yeah, das steht jetzt bald an. Wir haben den Termin. Also von daher, fein.
Dann gibt's vielleicht auch bald mal wieder eine Folge ohne irgendwie Bildschirm zwischen uns, sondern mit Face-to-Face und hoffentlich laufen dieses Mal dann auch die Mikros.
Ja, genau, ja. Ja, das ist doch gut, das ist doch gut. Ja, hast noch Fragen, Fabi?
Also ich bin ziemlich gut bedient. Ich wollte eigentlich eher dich fragen, ob ich irgendwas ausgelassen habe, irgendwas vergessen. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Nee, das kam jetzt alles so ein bisschen aus meinen Erkenntnissen aus den vielen Folgen, die wir gemeinsam aufgenommen haben.
Ja, stimmt. Das ist, wir kennen uns ja schon ganz gut, aber viele Sachen fehlen dann doch noch, ne? Vielleicht, ich kann noch was zu dem vierten Abschnitt des Titelbildes sagen. Da stehe ich dann ja quasi mit Kindern und so ein bisschen verloren, so ein bisschen so ein Ausdruck im Gesicht. Hatte ich den Markus gefragt, das so irgendwie darzustellen. Ich soll nicht unglücklich aussehen, aber so ein bisschen irgendwie lost oder so. Und ja, das steht wahrscheinlich echt ein bisschen für die Zeit. Dann das mit Familie, dann und zwei Kinder war schon echt super cool auf der einen Seite. Aber so alle Sachen, die ich vorhatte, waren halt echt irgendwie so auf einmal jetzt erstmal raus und weg vom Fenster. Und das war eine sehr komische Zeit. Wirklich dann als dieser Podcast gestartet ist, das war echt so ein krasser Aufbruch. Da habe ich mal in der Fuerteventura Retreat Folge mit der Dina und der Anna drüber erzählt, ne, dass ich so das daran gedacht habe und als ich da vor Ort war. Und es war so ein krasser Moment, wenn ich daran zurückdenke, als ich diese erste Podcast-Folge hochgeladen habe. Das war echt so der Start in irgendwie so neue Sphären. Und ja, geht bis heute weiter. Das ist echt sehr, sehr cool.
Da bin ich sprachlos. Weiß ich, kann ich nichts hinzufügen.
Pass auf, dann hau ich noch eine lustige Musikstory vom kleinen Kinder-Benny raus zum Abschluss. Und dann denke ich, sind wir auch durch. Denn eine, was ich immer mal erzählen wollte, gerne auch, ist die Geschichte, wie, wo fange ich an? Ich wollte immer eigentlich irgendein hartes T-Shirt haben. Ich wollte ja immer ein harter Mettler sein, ohne es jemals gewesen zu sein. Ich sah nie aus wie ein Punk oder wie ein Mettler oder was weiß ich was eigentlich, aber wollte immer sowas irgendwie. Und ein Totenkopf-T-Shirt hat mir meine Mama nie erlaubt. Das fand sie immer zu, ja, gefiel ihr nicht. Und dann gab es den Moment in der Orientierungsstufe, glaube ich, war das, also fünfte, sechste Klasse irgendwo, dass ich schulisch sehr, na, ich war schulisch eh immer schlecht, da kommen wir ja in einer der nächsten Folgen zu, aber irgendwann mal so besonders schlecht und ich habe mich gerade wieder so durchmanövriert und wer kam eigentlich zu dem Schluss, dass es gar nicht schlecht wäre, wenn ich ein Jahr zurückversetzt werden könnte, weil ich offensichtlich irgendwie so ein bisschen Nachholbedarf hatte und glaube später auch gemerkt habe, dass das gar nicht schlecht für mich gewesen wäre. So irgendwie immer ein Jahr so ein bisschen hat manchmal echt so ein bisschen gefehlt, glaube ich. Auf jeden Fall musste ich dann musste ich einen Intelligenztest machen. Und tatsächlich kam da irgendwie ein relativ, ich will jetzt nicht sagen ein übermäßig, aber ein etwas überdurchschnittlicher IQ bei raus, weshalb irgendwie schon mal von vornherein raus war, dass ich diese Klasse wiederholen darf, sondern ich musste weiterziehen in die nächste Klasse. Aber das Schöne an der Sache war, dass ich mir von der Psychologin einen Wunsch erfüllen lassen durfte. Die hatte mich vorher gefragt, so, und als Dankeschön dafür, dass du das hier machst, für deine Eltern ja auch, hast du einen Wunsch frei. Und mein Wunsch war ein Metallica-Totenkopf-T-Shirt.
Wie geil.
Das habe ich immer
Steckige
noch,
in
das
Erfüllung der
T-Shirt.
Wunsch.
Ja, das habe ich immer
Geil.
noch. Das habe ich sehr gerne getragen. Dann irgend so ein Metallica-Motiv mit eine blutige, angekratzte Erde drauf und irgendwie ein blutiger Totenkopf irgendwo. Das war dann mein Heiligtum für eine Weile.
Oh, ich kenne dieses Bild von Metallica. Das war
Raven
sogar
hieß
relativ
es.
bekannt. Ja,
Ja,
ja.
irgendwie so ein Rabe war da irgendwo, der die Weltkugel ankratzt oder so.
Ja, ich kenne das. Geil, das ist eine geile Abschlussstory, Benny. Ich glaube, da machen wir einen Deckel drauf. Dann danke dir fürs Teilen von deinem Leben mit mir und
Ja.
den Hörern.
Ja, danke dir fürs Interesse.
Sowieso. Dann bis dann.
Genau, bis nächste Woche wieder. Mal sehen, was wir dann machen.
Na los, Peter, dann hau mal einen raus. Ich hab die irgendwie teil im Anschlag. Das war Kelly. Exit light. Internal light. My hand. We're off to never, Neverland. Ja, nicht schlecht. Was sing ich denn mal? Naja, komm, Kelly, hau du nochmal was Flottes raus, eine punkige Hymne. Ach, mir fällt schon was ein. Irgendwie teil im Anschlag? Ja klar, immer bereit. Kill all the white man. Kill all the white man. Kill all the white man. Kill all the white
Rock'n'Roll.
man. man, can all the white man. Pogo-Hymne, yeah. Damit gehen wir in die nächste Woche. Macht's gut.
Free audio post-production by Alphonic.com.